Herzlich willkommen zurück zum Corporate Entrepreneurs Podcast. Heute ist eine Folge, auf die ich mich ganz besonders freue. Wir haben nämlich einen ganz spannenden Gast da, Bastian Elsner von Elsner Elektronik, mit einer riesigen Themenvielfalt und von Nachfolge über Innovationsmanagement im Unternehmen bis Neuaufstellung einiger Bereiche und natürlich auch eine spannende Branche. Und vielen, vielen Dank, dass du dabei bist, Bastian. Magst du kurz was zu dir sagen und dich vorstellen?
Hi Yannick, erstmal vielen Dank für das tolle Intro und vor allen Dingen für die Einladung zu dem Podcast. Ich bin auch super gespannt auf unser Gespräch heute und freue mich auf den Austausch. Mein Name ist Bastian Elsner, ich bin 26 Jahre jung und mittlerweile seit knapp 3 Jahren bei uns im Familienunternehmen mit am Start. Elsner Elektronik wurde 1990 von meinen Eltern gegründet. Damals noch auf dem Dachboden wurden die ersten Steuerungen zusammengebaut. Und Stichwort Steuerung, wir stellen Steuerung für Gebäude her. Also wir machen intelligente Gebäudetechnik, das reicht von Sensorik über Lichtschalter, aber eben auch ganze Einzelraum-Bedienkonzepte. Das kann man sich im Prinzip wie ein Touchscreen vorstellen, wo man dann Licht, Klimaanlage, aber auch Multiroom-Soundsysteme zum Beispiel steuern kann. Sowas stellen wir hier im wunderschönen Süddeutschland, ganz in der Nähe von Stuttgart. Wir sind so 10 Minuten vom Schwarzwald weg. Stellen wir hier in unserem Familienunternehmen her.
Super spannend. Das ist ja auch eine Branche oder der Bereich, der gerade politisch relativ hoch angesiedelt ist, wo man viel Veränderung erwartet, auch gerade unter Nachhaltigkeitsaspekten. Kannst du da vielleicht einfach mal für die ZuhörerInnen so ein bisschen den Einblick geben, wo es da vielleicht hingeht oder wie ihr auch die Zukunft aktiv mitgestaltet im Thema nachhaltige Gebäude?
Super, super spannende Frage. Und das ist im Prinzip auch schon irgendwie so den Purpose, den ich jeden Morgen spüre, weil es macht mich extrem stolz, dass wir mit unseren Produkten im Prinzip Gebäude energieeffizient machen können. Und das ist auch ganz klar die Richtung, wo es hingeht. Wir haben die globale Herausforderung, wir haben es jetzt erst im Mai gesehen am Overshoot Day, wir verbrauchen viel zu viele Ressourcen, viel zu viel Energie und da können wir anknüpfen mit unseren Produkten. Das macht mich auch extrem stolz in meinem Daily Doing. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie Gebäude energieeffizienter gestaltet werden können. Und das wird eben auch von der Politik mit beeinflusst aktuell. Also es gibt zum Beispiel Subventionen für den, ich nenne es jetzt mal den privaten Häuslesbauer, also sprich die Familie, die sich den Traum vom Familienhaus veröffentlicht, bekommt da ziemlich gute Subventionen vom deutschen Staat, wenn eben Gebäude mit einer gewissen Energieklasse konzipiert werden. Und da unterstützen wir mit unseren Produkten.
Das heißt, eure Produkte sind auch wirklich zu finden bei, wie du gesagt hast, potenziellen Häuslebauern, die sich damit beschäftigen. Oder seid ihr ja dann wirklich eher in den großen Gebäuden, im B2B-Bereich oder im Business-Bereich aktiv? Oder wirklich halt auch in den Wohnungen und Häusern der Privatpersonen? Wo findet man eure Produkte?
Im Prinzip hast du schon perfekt beschrieben, genau die Projekte, die du eben schon benannt hast, da findet man auch unsere Produkte. Also es ist eigentlich egal, ob die Produkte im privaten oder im öffentlichen Bereich eingesetzt werden. Was man aber noch erwähnen muss, durch unsere Spezialisierung auf Raumluftqualitätssysteme zum Beispiel, finden wir viel Anwendung in Krankenhäusern oder auch in Schulen. Aber eingesetzt werden kann es auch im privaten Bereich.
Ist das eine Sache, die jetzt vor allem auch während der Corona-Pandemie aufgekommen ist? Wart ihr da schon vorher drin? Habt ihr euch dann darauf nochmal fokussiert? Also zumindest für mich. Ich habe mich da vorher eigentlich gar nicht mit beschäftigt, dass das irgendwie relevant sein könnte. Wahrscheinlich in Medizin oder im Krankenhausbereich ist das schon länger ein Thema. Aber wie habt ihr euch denn darauf fokussiert oder habt ihr euch darüber darauf fokussiert?
Coole Frage. Da habe ich mich auch schon mit meinem Papa ganz oft drüber unterhalten und das war im Prinzip eine historische, glückliche Fügung. Mein Papa selber fand immer Wintergärten total schick und hat schon immer von einem Wintergarten, also im Prinzip so einen Glasanbau, den man an sein Haus dran baut, geträumt und hat sich das irgendwann verwirklicht und hat dann gemerkt, verdammt, es wird extrem heiß in so einem Glaskasten, nenne ich es jetzt mal einfach ganz böse. Und da sind die Ideen für die ersten Steuerungsmodule entstanden. Wie kann man jetzt so einen Wintergarten automatisieren, dass wir da eine gute Luft drin haben, nicht zu viel Luftfeuchtigkeit und eben auch eine anständige Beschattung implementieren? Das haben wir bereits vor über 28 Jahren entwickelt. Und da ist eben CO2, Luftfeuchtigkeit und Luftqualitätssysteme schon ein sehr wichtiger Aspekt gewesen. Das heißt, wir haben das schon lange gemacht, bevor es Covid überhaupt gab. Diese Kompetenzen, die wir uns dann in den letzten Jahrzehnten angeeignet haben, sind uns in der Pandemie extrem zugute gekommen, weil da eben der Bedarf an CO2-Sensoren sehr hoch war und wir hatten das eben alles schon im Portfolio. Deswegen sehr glückliche Fügung und eben ein historischer Zufall, dass wir aus dieser Ecke eben gekommen sind irgendwann mal.
Aber so ist es ja auch häufig, gerade bei Familienunternehmen. Habe ich so das Gefühl, dass meine Erfahrung, wenn es ein Unternehmen lange gibt, dann ist man ja immer damit konfrontiert, irgendwie resilient zu bleiben oder auch am Wandel am Markt zu bleiben. Das ist ja unterschiedlich junge Unternehmen, die gerade gegründet werden und Probleme lösen. Ihr müsst ja oder ihr musstet ja viel mehr mit der Zeit gehen und immer neue Probleme adressieren. Kannst du da vielleicht auch einen Einblick geben, wie das so bei euch läuft? Also wie arbeitet ihr euch neue Themen? Und wie schafft ihr es auch, am Markt erfolgreich zu bleiben über diese ja dann doch sehr langen Zeitraum?
Auch eine spannende Frage, die mich auch viel in meinem Daily Doing beschäftigt. Wie müssen wir in Zukunft Entscheidungen treffen, auch Investmententscheidungen, wenn wir neue Produkte entwickeln wollen? Ideen haben wir ganz, ganz viele, aber ob diese Ideen Hand und Fuß haben und ob der Markt die überhaupt braucht, ist nochmal eine andere Geschichte. Wir sind ein vergleichsweise kleines Unternehmen. Wenn ich das mit der Branche vergleiche, sind wir ein sehr kleiner Laden. Und wir haben keine Marktforschungsabteilung. Das heißt, bei uns passiert tatsächlich noch ziemlich viel nach Bauchgefühl. Aber man muss sagen, unsere allerbesten Produkte sind aus eigenen Bedarfen entstanden. Zum Beispiel eine ganz lustige Story. Bei mir im Haus habe ich ein neues Thermostat gebraucht, weil die kaputt gegangen sind nach 20 Jahren oder so. Ich hatte einfach so einen Drehregler-Thermostat. Jetzt gar nichts Besonderes, nicht wirklich fancy oder sonst was. Und ich hätte da aber gerne was Schickeres an der Wand gehabt und habe gesucht und habe aber nichts gefunden. Und dann habe ich gedacht, das kann doch nicht sein, dass es kein schlichtes, schickes Thermostat gibt, wo ich einfach nur die Temperatur kontrollieren kann. Da habe ich dann mit meinem Papa auch noch ein bisschen Recherche gemacht und er hat gesagt, nee, da gibt es wirklich nichts. Lass mal drüber nachdenken, ob wir das nicht selber machen können. Das war vor 3 Jahren und inzwischen ist dieses eine Raumthermostat, macht knapp 7% von unserem Gesamtumsatz aus und das innerhalb von 3 Jahren. Das ist jetzt zwar nicht irgendwie mit Analytics hinterlegt, das war eine Entscheidung, die rein auf Bauchgefühl passiert und aus dem eigenen Bedarf, ich möchte sowas haben und ich finde so etwas nicht. Und genau, so, da könnte ich noch mehr Stories erzählen. Das ist schon mit vielen Produkten so passiert. Das wäre die eine Richtung, wo so der Innovationsinput herkommt. Und die andere Richtung sind ganz klar Anforderungen von unseren Langzeitpartnern. Wir haben Kunden, mit denen arbeiten wir seit 25 Jahren zusammen, wenn die sagen, ich habe hier ein Projekt, da brauche ich eine ganz spezielle Lösung, die habe ich noch nicht, die habe ich auch nirgendwo anders gefunden. Wollen wir da nicht zusammen irgendwie was entwickeln? Da sind auch extrem gute Ideen entstanden, weil wir als Hersteller haben eben nicht so ganz den Blick in den Markt rein. Wir wickeln selber keine Projekte ab, wir stellen die Produkte her, mit denen die Projekte abgewickelt werden. Das heißt, der Projektverantwortliche ist ein ganz wichtiger Innovationsinput und genau deswegen stehen wir mit unseren Partnern auch in sehr, sehr engem Austausch.
Aber das ist super cool. Ich glaube, da seid ihr auch schon einen Schritt weiter als ganz viele andere, weil man muss ja auch erstmal das Verständnis haben, dass also wie viele Informationen eigentlich beim Kunden liegen. Und oft ist das Gefühl ja auch so, dass man viel mehr weiß, was man gar nicht anwendet. Also ich glaube, wir hatten das letzte Mal auch schon im Vorgespräch, wie viele Informationen über Bedarfe liegen in irgendwelchen Postfächern von einem Key Account Management oder die auch nur beiläufig mitgeteilt werden. Da gibt es, glaube ich, einfach so viele Potenziale und das finde ich cool, dass ihr dann auch schon wirklich in dem Sinne ja exploriert oder nach außen geht und versucht, irgendwie mit euren Kunden zusammenzuarbeiten, was die wichtigen Themen sind. Weil nur so kommt es dann übrigens, das Thema Thermostat, das fühle ich. Wenn man öfters in Hotels unterwegs ist, manchmal ist so ein Thermostat da irgendwie schwieriger zu bedienen als ja, ein Großrechner. Obwohl es eigentlich ja, es muss nichts können, außer wärmer oder kälter. Ich das so.
Ganz genau, kann ich dir nur zustimmen.
Jetzt vielleicht auch noch mal ein bisschen ja, in den höheren Kontext. Ich meine, mit deiner Nachfrage gibt es ja noch Richtungen im Unternehmen. Ich glaube, wir hatten es noch gar nicht so hart angeschnitten, was auch deine Rolle ist. Du bist ja auch in der Rolle, dass du viel nach extern arbeitest und auch mit dem Kundenkontakt bist. Kannst du da vielleicht auch noch mal so ein bisschen den Kontext herstellen? Was ist deine Rolle? Wie gehst du da mit dem Kunden um oder was hast du jetzt noch neue Impulse mit eingebracht?
auch eine coole Frage, weil im Prinzip gab es meine Stelle so noch nicht, bevor ich angefangen habe. Wir hatten lange Zeit einen Vertriebsleiter, der leider nicht mehr bei uns im Unternehmen ist. Und da gab es dann eben den Bedarf, wie organisieren wir jetzt den Vertrieb? Das war das Problem. Und da habe ich mir auf die Fahne geschrieben, ich werde dieses Problem lösen in den nächsten Jahren. Und deswegen habe ich aktuell die Position, im Prinzip bin ich Mitglied der Geschäftsleitung für Vertrieb und Marketing. Das sind so die beiden Bereiche. Ich finde es aber ehrlich gesagt nicht korrekt, diese zwei Bereiche zu trennen. Für mich ist gerade diese Symbiose aus Vertrieb und Marketing eine extrem geile Sache. Und deswegen bin ich gerade auch ernsthaft am Überlegen, ob wir die Marketing- und die Vertriebsabteilung auflösen und zu einer Revenue-Abteilung zusammenschließen. Weil für mich gehört das wirklich zusammen und allein diese Trennung spricht da im Prinzip schon dagegen. Und das ist auch ganz klar die Richtung und die Aufgaben, die im Prinzip mein Daily Doing bestehen. Wie bringe ich unser Marketing und unseren Vertrieb noch näher aneinander?
Also spannenden Prozess, den du beschreibst, das ist ja, glaube ich, auch ein Trend, der so mit den neuen Vertriebswegen und auch Online-Vertrieb immer mehr einhergeht, dass es enger verzahnt ist. Aber gibt es da bei euch auch Vorbehalte im Unternehmen? Also auch, das ist ja quasi schon eine Art kleiner Change-Prozess, den du da einleitest und auch neue Prozesse, die oft gemacht werden, viel mehr Kommunikation. Ich kann mir vorstellen, dass da vielleicht einige ja auch Ängste haben und sagen, oh, wenn wir das jetzt zusammenlegen, ist vielleicht meine Tätigkeit gefährdet oder sowas. Wie gehst du damit um?
Das habe ich vor allen Dingen am Anfang, als ich neu dabei war, lernen müssen. So, man kann Wandel zwar irgendwie anstreben und triggern, aber wenn wir ganz ehrlich sind, es gibt diesen Managementspruch: Nobody likes change except of a wet baby. Und das stimmt einfach. Menschen sind Gewohnheitstiere. Und wenn man Wandel anstrebt, dann muss man genau diese Menschen mitnehmen, die dann eben auch aktiv den Wandel mitgestalten können. Ein ganz konkretes Beispiel, wie wir das gemacht haben. Es ging zum Beispiel darum, okay, wir brauchen ein neues CRM-Tool. Welches suchen wir da aus? Da haben wir erstmal intern geschaut, wer arbeitet denn am meisten mit diesem CRM-Tool und haben dann eine kleine Taskforce implementiert. Und die durften sich dann eben sämtliche neuen CRM-Tools anschauen und dann im Prinzip die Entscheidung selber treffen. Das heißt, es ist keine Top-Down-Entscheidung, sondern eine Entscheidung aus dem Team heraus. Das hat so gut geklappt und man hat auch wirklich gesehen, da waren dann in diese Integration und vor allen Dingen die Emigration vom alten aufs neue CRM, das sind eigentlich sehr, ich drücke es jetzt mal als eklige Projekte aus, weil da immer sehr viel schief gehen kann. Da sind Probleme vorprogrammiert, aber das war in diesem Sinne kein Problem, weil alle so motiviert waren und gesagt haben, wir wollen genau dieses Tool haben, deswegen kämpfen wir auch dafür. Und das habe ich im Projekt gespürt, das hat super geklappt. Und das lässt sich eben auf sämtliche Wandelsprozesse übertragen. Gib die Aufgabe dem Team oder nimm das Team mit. Wecke den Wunsch im Team, Sachen zu verändern. Weil Wandel kann auch cool sein. Es kann auch die Arbeit leichter machen. Wir können effektiver werden. Und dieses Mindset haben wir, nicht nur ich, da ist auch meine Schwester ganz arg dafür verantwortlich, wirklich irgendwie in die Kollegen reinbekommen. Und das merkt man jetzt auch extrem im Daily Doing. Wenn Wandel ansteht, hat man keine Angst dafür, sondern Wandel ist eine riesige Chance, unseren Arbeitsalltag noch ein Stückchen leichter und irgendwo auch cooler zu machen.
Ja, nee, das finde ich super cool. Also das erfährt man auch, sobald die Leute, da erlebe ich auch viel, sobald die Leute erstmal verstehen, was es bringt, sich das dann irgendwie ownen und natürlich auch in der Entscheidung mit drin sind. Das ist ganz anderes, ne? Die Motivation auch viel höher. Und was ich halt auch noch dazu finde, ist halt immer dieses Vorleben auch eine riesige Rolle spielt. Und das sieht man ja gerade auch bei dir auf den LinkedIn-Kanälen. Ich weiß nicht, Sebastian, das ist da bestimmt euch auch viel bekannt. Und wenn ich schaut mal drauf. Da sieht man auch ganz, ganz, ganz toll, wie viel du da machst und wie viel du da nach außen gehst und kommunizierst. Und das ist ja irgendwo auch das vorzuleben, auch die Mitarbeiter mitzunehmen, also das auch vorzuleben, das auch zu tun. Das wäre eigentlich auch schon der nächste Punkt, wo ich gerne darauf eingehen würde. Ihr seid so auch Customer Relationship Management System. Das geht ja auch schon in Richtung wahrscheinlich Digitalisierung der Sales-Prozesse. Du und vor allem natürlich auch deine Schwester, ihr seid sowieso schon super sichtbar und aktiv. Welche Rolle spielt das oder wieso habt ihr euch aktiv dafür entschieden, auch mehr Preis zu geben und auch mehr auf den digitalen Plattformen unterwegs zu sein, als es vielleicht ja andere tun in eurer Branche oder auch noch in wirklich mittelständischen Unternehmen?
LinkedIn ist auch so ein bisschen mein Herzensthema gewesen, weil es eines der ersten Projekte war, die ich gerne einfach machen wollte. Ich hatte da total viel Bock drauf. Und es hat so angefangen, wir haben den Kanal LinkedIn gar nicht bespielt. Wir haben nur Instagram und Facebook bespielt. Und ich habe dann einfach mal in die Runde gefragt, sind denn überhaupt unsere Kunden? Wo sind die denn unterwegs? Sind die wirklich auf Instagram und Facebook unterwegs? Oder gibt es da nicht eine Plattform, die sich noch mehr anbietet? Wir haben gesagt, okay, probieren wir das einfach mal aus mit LinkedIn. Wir haben unseren Firmenaccount gestartet und gemerkt, okay, der läuft jetzt nicht so super. Und dann habe ich da ein bisschen recherchiert, was möchte denn LinkedIn? LinkedIn ist ein soziales Netzwerk und möchte die Mensch-zu-Mensch-Kommunikation fördern. Das heißt nicht von einer Firmenseite. Und da kam die Idee, poste doch einfach mal von deinem eigenen Profil aus. Ich meine, du hast den gleichen Nachnamen wie die Firma. Das wird schon irgendwie zurückgetragen. Du
Stimmt,
pushst
das
nicht.
ist natürlich ein großer Vorteil. Ja.
Genau, und den Vorteil, den muss man ja auch irgendwie nutzen. Also besser kann einem der Name ja nicht wirklich in die Karten spielen. Und genau, dann habe ich angefangen, unsere ganz klassischen Marketing-Dokumente, das waren einfach nur PDFs, auf LinkedIn zu teilen. Habe gemerkt, hey, das hat Relevanz. Das liken Leute, da kommentieren Leute, da stellen Leute Fragen, schreiben mich an und sagen, hey, kannst du mir meinen ganzen Produktkatalog schicken? Und das war dann dieser Aha-Moment. Okay, da gibt es Leute, die sind interessiert an dem Content. Lass uns das jetzt mal noch ein Stück weit professionalisieren. Und dann ging das im Prinzip los schon mit dem Personal Branding.
Ja, es ist auf jeden Fall eine riesige Chance. Ich glaube, gerade in B2B gibt es keinen Weg mehr darum rum. Und ich wüsste auch keine Alternative. Und es ist natürlich auch einfach die Chance, und das glaube ich, ist ja auch super wichtig, die Sichtbarkeit zu erhöhen. Gerade einfach auch die Geschichte zu präsentieren. Und das finde ich, macht ja auch super toll, so diese persönlichen Inhalte noch auf einer seriösen Ebene damit zu verknüpfen, was ihr Geschäft tut. Und auch so ein bisschen die Nachfolgegeschichte oder eure Geschichte darzustellen. Vielleicht kannst du auch da einfach nochmal ein bisschen was für unsere Zuhörer sagen. Ich weiß, Nachfolge ist immer ein Thema. Das ist schon viel diskutiert und du wurdest wahrscheinlich auch schon sehr oft dem Thema nachgefragt. Aber ich meine, du hast jetzt gesagt, du bist ein junges Unternehmen, oder relativ jung noch ins Unternehmen gekommen bist, da deine Rolle gefunden hast. Wie war denn da der Prozess und wie bist du zum Beispiel auch einfach in die Position gekommen oder auch gekommen, einfach mal sowas wie mit LinkedIn auszuprobieren oder umzusetzen?
Also keine Angst, ich bin es überhaupt nicht leid, über den Nachfolgeprozess zu sprechen. Ich finde, es ist sogar ein ganz, ganz wichtiges Thema. Vielleicht nur einen ganz kurzen Ausflug. Wir haben in Deutschland generell haben wir ein großes Problem. Wir haben viel mehr Unternehmen und viel zu wenig Nachfolger. Das führt dazu, dass vor allen Dingen Handwerksbetriebe, kleinere Betriebe, Familienbetriebe, dass es die nach der ersten Generation einfach nicht mehr gibt. Und genau diese Betriebe sind eben auch wirklich das Rückgrat. Und deswegen finde ich es extrem wichtig, da irgendwo auch als Beispiel voranzugehen und zu zeigen, so eine Unternehmensnachfolge kann auch total cool sein. Das kann Spaß machen. Und mir macht es auch extrem viel Spaß und ich rede gern drüber. Ich finde doch, ist eine coole Story. So viel vielleicht ganz allgemein noch zum Nachfolgethema und zu der Situation in Deutschland.
Das möchte ich jetzt nochmal kurz bekräftigen. Vor allem finde ich, die Nachfolge ist halt auch ein super spannender alternativer Weg zum Gründen, was halt viel mehr in der Öffentlichkeit steht aktuell und auch viel mehr irgendwie gefördert oder hervorgehoben wird. Und ja, Gründen ist zwar auch cool und mag auch sexy sein, aber es ist natürlich auch cool, ein Unternehmen gegebenenfalls zu transformieren, die neue Zeit zu bringen und auch einfach klassische, bestehende industrielle Unternehmen, die das Rückgrat der deutschen Gesellschaft sind, einfach immer noch sind und auch immer waren, mit dahin zu bringen. Genau, aber sorry für die Unterbrechung, jetzt bist du wieder dran.
Alles
Ja.
gut, alles gut. Ich denke, da sind wir wirklich auf der same page und haben das Thema ähnlich verstanden, wie es um die Nachfolge in Deutschland steht. Vielleicht noch zu mir selber. Also der Nachfolgeprozess hat eigentlich nicht vor 3 Jahren angefangen. Ich bin schon als kleiner Junge in der Produktion rumgerannt, immer in den Sommerferien im Lager gewesen, Pakete gepackt oder auch Gehäuse zusammengesetzt und eben voll mitgeholfen in der Produktion. Das heißt, ich hatte schon ganz gute Grundvoraussetzungen, weil ich unsere Firma einfach sehr gut kenne. Zusätzlich, ganz viele Mitarbeiter von uns sind bereits seit 25 Jahren im Unternehmen. Die kennen mich quasi noch als kleinen Jungen. Das war am Anfang nicht immer ganz einfach, aber der größte Vorteil ist eben, ich weiß, woran ich bin bei den Kollegen. Wir kennen uns schon so lange. Da kann man auf einer ganz tollen Ebene miteinander sprechen, auch wenn es um kritische Themen geht. Man weiß einfach, woran man ist. Und das hat mir in der Nachfolge extrem weitergeholfen. Ich habe nicht alle neu kennenlernen müssen, sondern man wusste schon, wer ich bin. Ich wusste auch, wer die anderen Personen sind. Und das kam in der Nachfolge extrem zugute. Man hat mich auch nicht als Gefahr gesehen oder so, oh je, der nimmt mir jetzt den Job weg, da ist ein neuer. Das ist ausgeblieben von Anfang an und das hat viel geholfen.
Aber auch hier war jetzt eine eher spitzere Frage, wenn der kleine Bastian vor 10, 15 Jahren durch die Produktion gerannt ist und jetzt der Chef ist, gab es da nicht auch Probleme oder Vorbehalte?
Ja, das war ganz lustig. Also gerade mit so ein paar Kollegen, das war dann in den ersten paar Wochen, da war dann wirklich die Frage, okay, wie machen wir das? Sind wir jetzt per Du oder sind wir per Sie? Ich habe gesagt, wir sind auf jeden Fall per Du. Wir kennen uns schon so lange, das macht überhaupt gar keinen Sinn. Das würde sich auch nicht richtig anfühlen, wenn wir da jetzt irgendwie so eine Distanz aufbauen.
Ja.
Und man muss auch sagen, bei uns in der Firmenkultur ist es nicht so, da wird nicht gesagt, du machst das jetzt, das hängt schon irgendwie am Wording, sondern könntest du dir bitte dieses Thema anschauen? Kannst du da bitte den Hut aufziehen, dass geschaut wird, das wird erledigt? Da kann ich dir die Verantwortung da dafür geben. Das machen meine Eltern schon immer so. Ich habe das mir abgeschaut und ich finde es einfach was anderes. Und so ist es eben nicht. Ich fühle mich nicht als Chef. Auch wenn ich auf dem Papier der Chef bin und ich glaube und hoffe, dass ich auch nicht von den Mitarbeitern immer nur als Chef wahrgenommen wird, sondern wirklich auch als Sparringspartner, weil wir gehen alle in die gleiche Richtung. Wir haben das gleiche Ziel, die Firma voranzubringen. Und da sind flache Hierarchien auch extrem wichtig.
Ja, das ist auch super cool. Also ich finde, das ist für mich persönlich ja immer so die Herausforderung am Führen. Also man muss es ja eigentlich hinbekommen, dass die persönlichen, intrinsischen Motivationen der Leute abgestimmt sind auf das Unternehmensziel, man irgendwie eine gemeinsame Vision erarbeitet, was ja auch dann ganz viel mit Kommunikation oder greifbar machen von Strategie zu tun hat, wo jetzt auch nicht alle daran beteiligt sind. Aber ich glaube, da seid ihr ja auch in einer unglaublich oder unfassbar coolen Rolle, weil deine Schwester ja auch noch dabei, wenn es ist, und die auch das gesamte Commitment der Familie einfach öffentlich in dem Sinne zeigt und auch auf das Unternehmen setzt. Da würde mich auch interessieren, war das denn für dich und deine Schwester von Anfang an klar, dass sie das macht? War das irgendwie ein Prozess, dahin zu kommen oder wie hat es das ergeben? Das ist ja doch eine Sondersituation. Hätte ja auch sein können, dass eine Person einen ganz anderen Weg einschlagen muss.
Also bei mir persönlich war es immer so, hättest du mich vor, ich weiß nicht, 6 Jahren gefragt, möchtest du irgendwann mal bei deinen Eltern in der Firma arbeiten? Das hätte ich sehr stark negiert. Da hätte ich gesagt, auf gar keinen Fall, niemals werde ich da arbeiten. Dann hat sich das Ganze aber vor 4 Jahren geändert. Meine Schwester ist schon ein bisschen länger dabei und ich habe dann einfach gemerkt, okay, boah, sie geht richtig darin auf. Das macht ihr richtig Spaß und auch irgendwie so das Verhältnis. Das stellt man sich vielleicht nicht immer so cool vor, so mit Mama, Papa und der Schwester zusammenzuarbeiten, ne? Aber bei uns ist es extrem cool. Ich freue mich jeden Morgen so, wenn ich ins Büro von meiner Schwester reingehen kann, guten Morgen sagen kann. Und dass ich sie einfach die ganze Zeit sehe. Ich glaube, das ist nicht normal, dass man irgendwie mit 26 noch jeden Tag seine Geschwister und seine Eltern so sieht. Und da haben wir ein extrem gutes Verhältnis zueinander und auch ein extrem vertrauensvolles Verhältnis. Und das habe ich einfach beobachten können, wie das noch viel stärker geworden ist, seitdem meine Schwester angefangen hat und auch dieses Verbundenheitsgefühl. Dachte ich, hey, das musst du probieren. Das musst du zumindest mal ausprobieren. Und ich habe das angefangen auszuprobieren und ich bin immer noch hier.
Super, super coole Sache. Und vor allem, was ich halt auch immer so schön daran finde, gerade auch an den Familienunternehmen, dass halt diese Wertebasis relativ klar ist. Man ist mit dem Unternehmen verbunden. Möglicherweise sind auch noch andere Parteien mit drin oder teilweise auch nicht. Das ist ja auch wieder unterschiedlich, aber trotzdem steht die Familie dahinter. Und das ist ja auch eigentlich das, was in dem Sinne nachhaltiges Unternehmertum irgendwie fördert, wenn man diese persönliche Verbundenheit hat und auch für das Unternehmen einsteht. Das finde ich halt auch immer ganz cool. Das sind eigentlich tolle Werte, die gesellschaftlich mehr gezeigt werden müssen, als immer nur, jetzt sind wir wieder bei dem Thema Gründen und Startups, aber einfach nur diese Geschwindigkeit, schnell zum nächsten Schritt und schnell raus und schnell gewinnen. Das ist ja nicht auch nicht das, worauf unsere Gesellschaft beruht, sondern die beruht ja auch eher auf ja, langfristig bestehenden Unternehmen, die faire und gute Arbeitsmöglichkeiten schaffen. Und das finde ich halt eben wirklich ganz besonders cool, dass ihr da diesen Weg gegangen seid.
Cool. Also, da würde ich gerne einhaken, weil ich die Aussage von dir einfach extrem geil fand gerade. Das ist mir auch aufgefallen. Also, ich habe viele, viele Kumpels, die sind auch in der Startup-Bubble unterwegs. Und da, ich habe neulich erst was drüber gepostet, so Familienunternehmen und Startup, dass die eigentlich gar nicht so unterschiedlich sind. Sie brennen eben für die gleiche Sache, eine extreme Kundenorientierung. Das sind so die Gemeinsamkeiten. Aber gerade dieser Nachhaltigkeitsaspekt, ich denke bei Nachhaltigkeit auch viel an Wachstum. Bei uns ist es so, du hast gerade eben schon so ein bisschen angesprochen, bei uns ist im Prinzip 100% der Firma in Familienhand, ist auf die vier Familienmitglieder aufgeteilt und da kann uns auch kein anderer reinreden. Also wenn wir was machen wollen, dann können wir das machen. Aber das heißt auch, dass wir im Prinzip als Privatleute hinter der Firma stehen und wir müssen nachhaltig wachsen. Wir können nicht über unsere Mittel hinauswachsen. Das setzt zwar ein langsameres Wachstum voraus, aber dafür eben nachhaltiges und sehr sicheres und vor allen Dingen sehr konstantes Wachstum. Das ist mir persönlich auch viel lieber. Ich mag unsere Firmengröße total arg und ich möchte nicht, ich sehe es bei Großkunden von uns, der beobachte ich einfach im Daily Doing diesen riesen Wasserkopf und was sind denn da jetzt noch wirklich wertschöpfende Tätigkeiten? Und ich denke, der Wasserkopf wird immer größer, je schneller man wächst. Und da einfach mal einen Schritt zurückzugehen und sich auf die Fahne zu schreiben, wir wachsen aber langsam, sicher und nachhaltig. Und das beobachte ich bei sehr vielen Familienunternehmen, aber weniger bei Startups.
Ja, ich denke auch gerade, was du also eben auch hinsichtlich Veränderungsprozesse gespiegelt hast, also auch Bottom-up-Entscheidungswege zu nehmen oder auch mal eine Diskussion mehr zu nehmen, um die Leute eben mitzunehmen. Das geht ja gar nicht, wenn man viel wächst. Also gerade bei großem Wachstum, wie soll das funktionieren? Dann ist es klar, dass es Management-Ebenen gibt und auch immer mehr Menschen-Ebenen gibt, die Entscheidungen abnehmen müssen. Ich glaube, diesen Weg für diese Extrameile hat man gar nicht. Aber das ist ja halt einfach super wichtig, um auch das Klima und das Unternehmen so voranzutreiben, wie ihr es wollt. Da würde ich so fast sagen, wenn ihr auch den Weg wählen würdet, der schnellen Wachstums, würde das wahrscheinlich dann einhergehen, dass man gewisse Werte oder auch das aufgeben muss, was einen ausmacht. Und das hat man ja auch ganz viel bei den, ja, um, ich brauche jetzt kein großes Name-Dropping zu betreiben, aber Unternehmen wie Uber oder Gorillas oder wie auch immer, die jetzt auch vor Schwierigkeiten stehen, gesehen, dass das Wachstum einfach nicht richtig funktioniert hat. Und auch der Wissenstransfer, das kann ja eigentlich auch, wenn man logisch denkt, nicht organisch funktionieren. Und da glaube ich, ist es ganz cool, dass ihr diesen Weg wählt. Vielleicht, um da auch noch mal ein bisschen in die Zukunft zu schauen, auch mit dem Thema Wachstum oder auch das Thema ja, Umgestaltung, nachhaltige Gestaltung des Unternehmens. Was sind denn da so eure Zukunftspläne oder die Ziele? Auch vielleicht erstmal kurzfristig und greifbar, um auf der Zielebene zu bleiben und auch weiterhin, was ist dein oder was ist eure Vision der nächsten Generation oder des Unternehmens in 10, 15, 20 Jahren.
Also wir haben, ich würde jetzt einfach mal im kleinen beziehungsweise bei meinen Bereichen anfangen. Das glaube ich als Einstieg nicht schlecht. Wir machen aktuell den Großteil von unserem Umsatz noch in Zentraleuropa. Und wie wir jetzt gemerkt haben in den letzten 2 Jahren, Zentraleuropa ist nicht immer krisensicher. Wir können auch von Krisen gebeutelt werden. Und wir sind ein deutsches Familienunternehmen. Bei uns gibt es auch viele Kollegen, die sprechen ganz toll Englisch, aber eben auch ganz, ganz viele Kollegen, die kein Wort Englisch sprechen. Und deswegen war die Internationalisierung immer etwas, wo wir uns sehr danach gescheut haben. Mit mir und meiner Schwester ändert sich das. Wir sind ziemlich international aufgewachsen. Ich spreche auch fließend Englisch, Spanisch und Französisch. Das heißt,
Nicht schlecht.
da kann ich auch mit Kunden, die etwas weiters weg kommen, wunderbar sprechen. Und das ist mein Ziel für die nächsten 5 bis 10 Jahre, einfach die Internationalisierung weiter voranzutreiben. Ganz konkret heißt das, wir haben 2021 eine Vertriebsniederlassung in Dubai gegründet. Wir haben jetzt zum 01.04.2023 sind wir mit unserer Vertriebsniederlassung in Singapur an Start gegangen. Jetzt im Juli kommt in Shanghai noch eine Vertriebsniederlassung dazu. Und damit möchte ich so schnell nicht mehr aufhören. Also sprich die Internationalisierung, dass wir auch jemand vor Ort haben, der Projekte abwickeln kann und eben uns als deutsche Firma Aufträge zuschanzen kann. Das ist mir extrem wichtig, einfach um weitere Standbeine aufzubauen. Das ist meine Vision, was den Vertrieb angeht. Auf die ganze Firma übertragen ist im Prinzip das große Ziel, das nachhaltige Wachstum weiter voranzutreiben. Nicht über unsere Kompetenzen und auch über unsere, ich sag mal, Managementkenntnisse hinweg. Vielleicht nur ein ganz cooler Einschub. Mein Papa und meine Mama haben nie irgendwas Betriebswirtschaftliches studiert. Sie haben sich das alles irgendwie selber beigebracht, mit der Hand am Fuß. Und da haben wir eben viele gewachsene Strukturen und die muss man auch irgendwie mitnehmen. Und da muss man einfach sagen, wir können nur das machen, was wir auch wirklich verstehen und was wir können. Und das heißt eben auch in kleinen Schritten zu gehen und das eben auch erstmal zu lernen, viel Neues lernen
Ja.
und genau, da eben nachhaltig wachsen, das ist das Hauptziel.
Cool. Ja, ich glaube aber auch, das ist ja in ganz vielen Unternehmen so, die einfach auch aus einer technischen Problemstellung entstanden sind oder so, dass man halt vielleicht gar nicht die Menschen und Kompetenzen hatte. Aber das ist ja auch dann erstmal eine coole Perspektive, die ihr damit einbringt. Und natürlich auch irgendwo ein riesengroßes Spielfeld, wo man lernen kann oder sich auch ausprobieren kann und das Beste aus beiden Seiten, aus den alten Prozessen rauspickt. Ja, super cool. Was mich dann noch interessieren würde, das ist jetzt auch wieder ein bisschen weg vielleicht von den Zukunftsplänen, aber ganz oft ist ja auch das Thema irgendwie mehr Richtung Dienstleistungsunternehmen oder sich mehr in die Wertschöpfung der Kunden einzubringen, serviceorientierter zu sein. Das ist auch ein Thema für euch. Das ermöglicht ja eventuell auch dann mehr Cross-Selling-Potenziale, auch da Wachstum, ja, horizontal zu schaffen. Das ist auch ein Thema für euch, da seht ihr euch weiterhin eher wirklich in der produzierenden Rolle.
Ja, also gerade bezüglich dem Service-Thema, da gibt es einige Gedanken, allerdings liegen die sehr weit in der Zukunft. Also wir sind ja gerade in der Gebäudetechnik tätig und unsere Produkte müssen konfiguriert werden. Das machen normalerweise unsere Partner eben an die Begebenheiten in den verschiedenen Projekten. Es ist aber so, niemand kennt sich so gut mit den Produkten aus wie der Hersteller. Das heißt, wir sind eigentlich prädestiniert dafür, eine wirklich sehr High-Level-Integration unserer Produkte in wirklich komplexe Projekte zu machen. Das heißt, ich hätte super gerne eine Projektierungsabteilung, wo eben genau das passiert. Und das wäre ein reiner Service, der eben auch dazu führt, weil wir konfigurieren dann unsere Produkte bzw. planen unsere Produkte ein. Weil das Geld werden wir nie über die Services verdienen. Das ist immer die Marge
Klar.
von der Hardware im Prinzip. Aber um eben das noch ein Stück weiter zu fördern, könnte gut funktionieren.
Ja, ich meine, damit schafft man sich ja, glaube ich, auch dann mehr Entwicklungskompetenzen. Also je näher man Kunden drin ist, je mehr man Service macht, ist man natürlich wieder näher an den Problemstellungen und natürlich auch wieder näher an neuen Geschäftsfelder oder Ideen dran. Und ich glaube, also das, jetzt in unserem Umfeld machen das ganz viele Unternehmen, auch gerade aus den klassischen Branchen, weil man natürlich auch einfach merkt, die Produktion ist halt ein gutes Standbein, ein sicheres Standbein, aber es kann natürlich auch, oder man, vor allem jetzt hat man gemerkt, dass auch die Produktion der ganzen Lieferkette nicht mehr unangreifbar ist. Und das ist halt, glaube ich, auch schon ein wichtiger Aspekt, auch mehr in Richtung Smart Service oder Service zu denken und das aufzunehmen, weil das natürlich einfach die Wertschöpfung auch verändert, auch wenn es nicht das erste Standbein sein wird. Aber man kann sich so auch differenzieren. Und ich glaube auch, das ist eine wichtige Perspektive für das Land Deutschland, wo halt gerade noch viel Know-how besteht und teilweise noch Know-how-Vorsprung da ist, dass die mittelständischen Unternehmen das auch einfach kommunizieren müssen. Weil im Zweifel, und so wird es klingt, Produkte in ähnlicher Qualität aus dem Ausland irgendwann zu bekommen, ist wahrscheinlich langfristig kein Hexenwerk, sei es bei Maschinen oder bei Autos oder was auch immer. Aber das Know-how ist eben noch nicht überall so groß. Und ich glaube, das ist halt auch einfach ein ganz wichtiger Aspekt.
Kann ich dir nur zu 100% zustimmen. Hast du völlig recht. Auch gerade das Stichwort Substitutionsprodukte aus dem Ausland. Wir haben da ein sehr genaues Auge drauf. Man muss auch wirklich sagen, die Qualität, wo aus dem Ausland kommt, ist fantastisch. Die steht unserer Qualität noch ein ganz, ganz klein wenig nach, muss ich jetzt auch sagen als
Na
Hersteller.
klar.
Aber das nähert sich schon sehr, sehr schnell an. Ich habe jetzt keine unruhigen Nächte deswegen. Ich schlafe trotzdem noch wunderbar, aber es ist wirklich was man im Auge behalten muss. Und da hast du völlig recht. Die Differenzierung kann man über den Service bzw. über den Know-how-Transfer auch machen.
Absolut und natürlich auch den Preis höher halten. Ich glaube, das ist auch ein wichtiger Aspekt, wenn man auch in den Serviceleistungen jetzt keine direkte Wertschöpfung erzielt, kann man zumindest seinen Preis darüber auch rechtfertigen. Und auch das ist, glaube ich, auch ein immer wichtigeres Thema, was die Kunden auch fordern oder sogar wirklich aktiv schon einfordern, ja, den Preis auch mit Service zu rechtfertigen. Und sind wir schon, also wobei das gehört ja auch zur Vision, auch wenn wir jetzt ein bisschen nochmal abgedriftet sind. Aber lass uns dann vielleicht nochmal bei dem Thema Vision bleiben, weil das würde mich wirklich auch nochmal interessieren. So nochmal ein bisschen höher, du hast gesagt, nachhaltiges Wachstum. Aber wenn du jetzt einfach mal vielleicht auch ein bisschen mit dem Branchenblick drauf schaust, was ist dann in 20 Jahren?
Also bei uns in der Branche ist im Prinzip der größte Feind ist das dumme Gebäude. Also sprich ein Gebäude, das nicht automatisiert ist, wo es keine Einzelraumregelung gibt, wo es keine Beschattung gibt, wo einfach so viel geheizt wird, wie benötigt wird, ohne dass äußere Einflüsse mit einbezogen werden. Das
Jetzt hast
ist
du meine Lebenssituation beschrieben.
ja, und das ist nicht gut. Da müssen wir angreifen, weil meine Vision ist im Prinzip, dass aktuell ist das Verhältnis. In Deutschland ist es so, 30% der Gebäude ungefähr. Das ist auch eine alte Studie, die ich da gelesen habe, deswegen möchte ich mich mit den Zahlen nicht aus dem Fenster legen. Ich sag mal lieber drei Viertel und ein Viertel. Ein Viertel der Häuser sind schon intelligent, sind smart, das ist super, da sind wir auch wahrscheinlich mit unseren Produkten drin. Aber eben die restlichen drei Viertel sind eben noch nicht smart und das ist der Feind. Und das ist auch meine Vision, beziehungsweise die große Fragestellung, wie bekomme ich Gebäudeautomation in die breite Masse, dass eben auch du und ich in unseren Wohnungen irgendwo in der Stadt entsprechend nachrüsten können, den Energiestandard höher setzen und so eben auch die globale Herausforderung angehen. Und das ist auch meine Vision. Irgendwann sind alle Gebäude smart. Es geht gar nicht mehr anders.
Also, das ist eine, finde ich, super coole Vision, weil das einfach runtergebrochen ist, aber eigentlich ja genau den Kern eurer Aufgaben beschreibt. Und was mit Sicherheit aber auch noch mit viel Sensibilisierungsarbeit verbunden ist, oder wo ihr ja wahrscheinlich auch so ein bisschen auf die ja, Politik angewiesen seid oder auch auf die Öffentlichkeit, die damit einhergeht. Macht ihr da irgendwas oder wie siehst du da die Rolle der Politik, die ihr euer Geschäft tragen muss oder ob erstmal die ganze Bevölkerung dafür sensibilisieren muss?
Ist eine schwierige Frage, ist nicht ganz so einfach zu beantworten. Die Politik macht vieles richtig, allerdings ganz viel auch zu spät. Das, was jetzt der Standard ist und das, was jetzt subventioniert ist, gibt es bereits seit 25 Jahren. Das sind keine Neuigkeiten. Da hat sich auch nicht so viel getan. Wo die Politik erst jetzt drauf kommt, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich denke, da muss viel mehr Öffentlichkeitsarbeit geschehen und einfach über die Möglichkeiten auch informiert werden. Was kann ich denn in meinem Eigenheim machen? Und das wissen ganz viele nicht. Auch wenn ich jetzt an eine junge Familie denke, die sich den Traum vom Eigenheim verwirklicht, und wenn ich schaue, was Bauen kostet in den letzten 3 Jahren, und dann frage ich mich selber, wie kann da noch Geld für eine Gebäudeautomation drin sein? Da werden die günstigsten Lichtschalter genommen und gerade an der Elektroinstallation wird gespart. Das Problem ist, wenn wir auf die lange Sicht gehen, dann haben wir den größten Hebel für Energieeffizienz durch die Elektroinstallation. Und genau das, diese Aussage, die muss man irgendwie in die breite Masse bringen. Ich persönlich, ich habe ganz selten Kontakt mit dem privaten Häuslisbau oder den Familien, die sich den Traum vom Eigenheim verwirklichen. Ich habe sehr viel Kontakt mit den Elektrikern bzw. mit den Systemintegratoren, die dann die Produkte installieren. Und da ist es im Prinzip die Aufgabe, also sprich die Beratung. Da muss das Ganze schon passieren. Und da müssen mehr Kenntnisse in der Bevölkerung geschaffen werden. Das muss mehr drüber gesprochen werden, ja.
Ich glaube, das war auch ein fast schon ein schönes Schlusswort, weil natürlich auch da die Aufforderung an jedem persönlich rausgeht, sich damit zu beschäftigen. Abschließend, das frage ich eigentlich, habe ich bis jetzt auch jeden gefragt, auch wenn wir jetzt ein bisschen breiteres Themenspektrum haben, hast du vielleicht irgendwie so drei, vier, fünf Learnings oder Sachen, die du den Zuhörern mitgeben möchtest, egal auch aus welcher Perspektive, vielleicht aus deinem Nachfolgekontext oder den Themen, die du dir gerade auf dem Tisch liegen hast, einfach nochmal für unsere Zuhörer, was sollen sie mitnehmen?
Also für mich ein persönliches Learning, das passt jetzt vielleicht nicht so ganz zusammen, weil ich jetzt echt eine Stunde mit dir gesprochen habe, aber ich habe im Business-Kontext wirklich gemerkt, dass Zuhören extrem wichtig ist, dass man auch wirklich zwischen den Zeilen zuhört und genau, zwischen den Zeilen liegt so ein bisschen die Magie und was der Kunde auch tatsächlich braucht. Und das ist nicht nur lässt sich das auf den Kunden übertragen, auf die Mitarbeiter. Da kommen Probleme zum Vorschein, Verbesserungspotenziale. Und deswegen, ja, einfach zuhören, einfach mal ruhig sein und zuhören. Das hat mir extrem viel, viel geholfen. So viel vielleicht als zwischenmenschliches Learning, das ich für mich selber mitgenommen habe. Ein weiteres ist noch, Tools. Man muss offen sein gegenüber neuen Tools. Es gibt unglaublich viele Tools und da muss man up to date bleiben und auch das wirklich dem Team einbläuen. Seid aktiv auf der Suche nach Tools, wodurch euer Arbeitsalltag ein Stückchen leichter gemacht werden kann. Und noch so verrückt, wie das Problem ist, das wir in der Organisation haben, es geht nicht, dass wir noch kein Tool gefunden haben, das uns irgendwie dabei unterstützt. Und es kommt so viel Neues, es passiert so viel Neues. Und irgendwie, um auf dieser Wandelswelle zu surfen, muss man einfach up to date bleiben und nicht, okay, wir haben dafür jetzt was, da schauen wir jetzt nicht nach rechts und nicht nach links. Ich denke, das lässt sich alles irgendwie unter Offenheit zusammenfassen, offen gegenüber Neuem. Das ist mein Learning und das möchte ich mir auch mein Leben lang erhalten.
Vielen, vielen, vielen Dank auch für deine Offenheit und für die coolen Themen, für deine Einblicke. Es hat mir richtig, richtig viel Spaß gemacht. Und ja, danke nochmal für deine Zeit, dass du dabei warst.
Ebenso, Yannick, danke für die spannenden Fragen und den Austausch. Ich wusste schon vorher, dass es Spaß machen wird, aber war jetzt echt cool. Also vielen Dank für die Einladung und gerne immer wieder.